Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Die Motive, dem Podcast zur Kultur der Fotografie. Mein Name ist Alexander Hagmann und ich spreche in jeder Folge mit Menschen aus der Fotografiebranche über ihren Werdegang, ihre Haltung und ihre Meinung zur Fotografie und allem, was damit zusammenhängt. Heute mit Matthias Gründig. Dieser Podcast wird unterstützt von der DFA. Die Deutsche Fotografische Akademie ist eine gemeinnützige Vereinigung. Seit über 100 Jahren diskutiert, zeigt und fördert sie künstlerische Fotografie. Im öffentlichen Dialog sucht sie neue Sichtweisen, abweichende Perspektiven, geistige Offenheit und Widerspruch. Mehr Informationen unter www.dfa.photography. Heute nehmen wir eine neue Podcast-Folge auf mit Matthias Gründig.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Jetzt weiß jeder, wie viel Uhr wir haben. Wir haben früh noch.
Genau, es ist noch früh. Früh am Morgen. 10.
Ich stelle dich kurz vor. Mhm. Und wenn was nicht stimmt, sagst du Bescheid.
Okay.
Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Matthias Gründig, aktuell noch wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Volkwang Hochschule.
Noch so ziemlich 2 Wochen, ja.
Noch genau 2 Wochen, okay. Damit lässt sich auch zurückverfolgen, wann wir das aufgenommen haben. und zwar im Fachbereich Fototheorie.
Nee, im Fachbereich 4 Gestaltung.
Ja.
Die Fachgruppe heißt Fotografie und da haben wir einen Teil, wo wir Theorie und Geschichte der Fotografie lernen.
Ah, okay. Du hast an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena Kunstgeschichte und Bildwissenschaft studiert, Bachelor, und dann Kunstgeschichte und Filmwissenschaft im Master.
Genau.
Du bist seit 2015 hier wissenschaftlicher Mitarbeiter, ist das korrekt?
Genau.
Und arbeitest gerade an deiner Promotion quasi zum Thema fotografische Porträts als Ware und Währung.
Genau so ist es.
Wahnsinnig, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
Mal schauen.
Du hast für Ausstellungskataloge geschrieben und auch für andere Hefte geschrieben, unter anderem für Fotogeschichte und Icon. Was ich jetzt gelesen habe, du bist nämlich gerade quasi Gewinner des CO Talent Theorie Awards. Mhm. Und dort habe ich gelesen, dass du deinen Arbeitsschwerpunkt im Bereich sozialer Bildgebrauch und Spieltheorie hast.
Ja, also das zusammenzudenken ist vielleicht gar nicht so einfach, aber wenn man das so ein bisschen trennt und das als 2 Bereiche sieht, die mich interessieren, dann stimmt das sehr wohl. Also
okay.
So Spieltheorie ist eine Sache, die mich schon länger interessiert, wo ich mich, glaube ich, 2016 oder 2017 das erste Mal tiefergehend mit beschäftigt habe. Und der soziale Bildgebrauch umfasst erstmal so alles, wo Bilder nicht nur schön an der Wand hängen, sondern irgendwie, wo wir mit Bildern irgendwas tun. Das ist, glaube ich, generell so die Sache, die mich viel mehr interessiert als Ästhetiken allein, sondern eher so der Gebrauch von Bildern. Insofern würde ich sagen, stimmt das da auf der CO-Seite.
Können wir auf die Spieltheorie kurz zu sprechen kommen?
Ja, gern, klar.
Was interessiert dich an Spieltheorie? Und 2. Frage hinterher, vielleicht schaffst du es beides zusammen zu beantworten. Wie kommt Spieltheorie mit Fotografie zusammen?
Ja, vielleicht fange ich da von hinten an. Wie kommt das zusammen? Ich glaube, das Fotografieren, also weniger fotografische Bilder, aber das Fotografieren als Praxis hat ziemlich viel zu tun mit dem Spielen. Also Spiele können ja sehr geregelt sein, wie jetzt so ein Schachspiel, da gibt es irgendwie ein festes Regelwerk. Und Spiele können aber auch sehr, sehr frei sein. Also denk jetzt irgendwie an Kinder, die irgendwie einen Ball treten und verschieben sich quasi so die Definition fluide von dem, was auch Spiel sein kann. Und ich glaube, Fotografieren nimmt eigentlich sehr, sehr viel von dieser Skala auch auf. Also es gibt beim Fotografieren schon irgendwie ein fest definiertes Regelwerk, in dem Sinne, dass halt ein Fotoapparat Kategorien hat. Es gibt eben so Blende, Belichtungszeit und so weiter.
Der Apparat.
Genau, es gibt dieses apparatische Regelwerk im Grunde. Und andererseits kann man damit ja sehr, sehr frei agieren. So. Mhm. Und ich glaube, man muss sich nicht bewusst machen, dass das einen Spielcharakter hat, aber man kann das. Zum Beispiel John Baldessari hat das sehr, 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 sehr klar gemacht, indem er wirklich fotografische Spiele gespielt hat. Und er hat konzeptuelle Arbeiten gemacht, die eben als Spiele funktionieren und wo nicht mehr gute Bilder am Ende eine Rolle spielen, sondern im Grunde ist was ihn dann viel mehr interessiert, ist eben, ob ein Spielzweck, ein Spielziel erreicht wird oder eben nicht. Und bei ihm aus seinen Serien wissen wir ja vielleicht, dass es dann auch nicht um das Gewinnen geht, sondern eher um das Gutscheitern.
Okay, also mir fallen jetzt gerade bei Baldessari, sind das die mit diesen, auch mit den Punkten,
diese eher mit den Bällen. Also er schmeißt zum Beispiel 4 Bälle in die Luft oder lässt die in die Luft schmeißen und versucht dann immer so auszulösen, dass eine gerade Linie auf dem Bild rauskommt. Und das stellt sich nie so richtig ein, aber natürlich entstehen so in kürzester Zeit irgendwie 24 oder 36 Bilder, die alle auf ihre Art und Weise spannend sind.
Aber ist das nicht schon viel mehr Performance als Fotografie?
Nö, finde ich irgendwie nicht. Also
warum?
Weil man, ich weiß nicht, auch man könnte das ja auch als Inszenierung einfach sehen. Also da werden Bälle auf eine Art und Weise inszeniert und es gibt noch ein Zufallselement. Also ich glaube, am Ende sieht man eben die Performance nicht, sondern bei ihm sieht man dann am Ende schon die Bilder. Mhm. Aber die sind schon eben gemeint als ein gewisser Prozess und so weiter.
Okay. Aus welchem Grund hast du angefangen, dich mit Spieltheorie zu beschäftigen?
Puh, so Gründe zu nennen, das ist ja gar nicht so einfach.
Also es wird ja irgendwann passiert sein. Du musst jetzt, es gibt wahrscheinlich nicht den einen Auslöser, sondern eher irgendwann hast du ja wahrscheinlich plötzlich Google aufgerufen und hast angefangen, oder eine andere Suchmaschine, und hast angefangen, dich nach Spieltheorie zu informieren, darüber zu informieren.
Ja, also ich glaube, das hat auch viel zu tun mit meinem eigenen Studium in Jena. Du hast es ja kurz angesprochen, dass ich da Kunstgeschichte studiert habe. Und in Jena war das eine ziemlich spannende Mischung zwischen Kunstgeschichte, relativ klassisch, Medientheorie, so ein bisschen mit reingesprenkelt, und eben auch Filmwissenschaft. So in dieser Trias hat man sich so ein bisschen bewegt. Und unter anderem gab es da auch von Stefan Günzel mal ein Seminar zur Raumtheorie. Und Stefan Günzel ist hat viel veröffentlicht zur Raumtheorie, also so verschiedene Theorien des Raums, wie man die auffassen kann. Und wir haben in dem Seminar, was er da gemacht hat, auch gesprochen über den Raum in Videospielen. Und erstmal war das für mich so als relativ klassisch studierenden Kunsthistoriker ganz, ganz spannend, so die Erlaubnis zu haben, mich mit Videospielen auseinanderzusetzen. Mhm. Also ich weiß nicht, ich spiele auch heute noch, wenn ich die Zeit habe, irgendwie Sachen. Und dann wurde das so für mich so legitimiert. Ich muss nicht nur Rembrandt studieren und nicht nur Jeff Wall, sondern ich darf mich eben auch mit Videospiel kritisch auseinandersetzen. Und da hat es bei mir so ein bisschen Klick gemacht, dass das ja eigentlich ein ziemlich spannender und zu der Zeit auch immer noch ein bisschen unterbelichteter Teil von so visueller und Spielkultur ist. Und das habe ich dann für mich einfach ein bisschen weiter verfolgt, damit ich halt auch immer so einen Blick habe, was da gerade passiert in dem Bereich, und habe immer so ein bisschen nebenher gelesen. Und als ich dann hier angefangen habe, musste ich natürlich jedes Semester gucken, was mache ich hier für Seminare, die irgendwie den Studierenden auch was Neues geben. Und dann war Spieltheorie für mich irgendwie eine ganz gute Möglichkeit, nicht einfach nur irgendwie so einen kunsthistorischen Kanon aufzurollen oder so, was man hier vielleicht auch von anderen bekommen kann, sondern ich dachte, das wäre irgendwie was ich jetzt mitbringe. Und da habe ich mich dann das erste Mal 2016 richtig reingeworfen in dieses Feld und da eben auch tiefer gegraben. Und in dem Umfeld habe ich dann mit Steffen Siegel zusammen auch ein Heft gemacht, das nannte sich Playing the Photograph, wo wir noch Leute eingeladen haben, die dann auch dazu geschrieben haben, wie Fotografie und Spiel eigentlich zusammenkommt.
Okay, und kannst du noch andere Beispiele nennen, außer Baldessari?
Das war jetzt so ein Beispiel, das mir irgendwie immer auf der Zunge liegt, weil er so für mich so der Hauptspieler ist. Aber Steffen Siegel hatte in dem Heft zum Beispiel geschrieben über so Doppelporträts aus dem 19. Jahrhundert, wo sich Fotografen immer programmatisch mit sich selber in Dialog setzen. Also eigentlich so eine Frage von manipulierten Bildern, die in der Dunkelkammer entstehen und die was Spielerisches haben, eben weil man mit dem Sujet spielt, weil man vielleicht auch mit sich selber spielt, weil man sich selber auch ein Stück weit inszeniert. Das wäre ein Beispiel. Ich habe in meinem eigenen Text dann damals noch geschrieben über da ist gerade jemand zur Tür reingekommen.
Und wieder rausgegangen.
Ich habe in meinem eigenen Text dann noch geschrieben über fotografische Schachspiele, also einfach über so eine Bildtradition des abfotografierten Schachspiels.
Abfotografiertes Schachspiel?
Genau, also schon bei Talbot gibt es Bilder, wo sich so Bildungsbürger und Bildungsbürgerinnen hinsetzen und wo die miteinander Schach spielen. Und ein ganz großer Teil davon ist, dass man im Bild immer auch die Stellung der Figuren auf dem Schachbrett sieht. Also man wird als Betrachter, Betrachterin immer ein Stück weit auch involviert in dieses Spiel. Man wird als als Zuschauerin immer auch eingeladen zu verstehen, wo, an welchem Stand gerade das Spiel ist. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die an Spieltheorie ganz spannend ist. Es gibt bei Spielen, zum Beispiel in der Spieltheorie von Hans-Georg Gadamer, die auch eine Kunsttheorie ist, immer den Gedanken, dass Spiele, auch wenn niemand zuguckt, immer darstellend sind für andere. Also im Spiel ist die Zuschauerposition immer schon eingedacht. Und ich glaube, da trifft sich das mit Fotografie auch immer. Bilder werden auch immer gemacht, um gesehen zu werden. Ob die dann in der Schublade verschwinden und nicht gesehen werden, ist noch eine ganz andere Sache. Aber im Moment des Aufnehmens ist das Bild im Grunde dafür, wird es gemacht, um gesehen zu werden. Man kann den Status da kaum absprechen.
Ja, ja. Also ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich bin auch kein wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Volkwang-Hochschule im Bereich Theorie, sondern ich glaube, es gibt mittlerweile, ich stelle jetzt eine These in den Raum und du darfst sie sehr gerne sofort entkräftigen.
Oder bekräftigen.
Entkräften, ja. Und zwar glaube ich, dass mittlerweile sehr viele Bilder gemacht werden, um sie zu machen, aber nicht, um sie anzuschauen. Also, wenn man mittlerweile, damit meine ich, dass der Zugang zu etwas Fotografischem, zu einem Bild, was der Fotografie ähnlich sieht, so groß ist mittlerweile und so einfach ist der Zugang, dass das Auslösen dieses Bildes so schnell vonstatten geht, dass nicht mehr darüber nachgedacht wird, warum und weshalb. Also das folgt keiner Motivation mehr. Die einzige Motivation ist, eine Kamera zu benutzen, egal in welcher Form. So hauptsächlich auf einem Smartphone. So, ob diese Bilder alle dafür gemacht werden, um sie anzuschauen, oder ob es nur ganz viele sind und man sich davon nur noch eins anschaut überhaupt. Ist ja die Frage, ist Anschauen gleich behalten?
Ja, ich würde dir da total zustimmen. Also wir machen natürlich, und ich kann mich da auch selber angucken, ne? Ich mache auch tausende Bilder so übers Jahr, wo ich dann am Ende des Jahres einmal, um das zu archivieren, da durchgucke, so kurz durchscrolle am Computer und dann merke, wow, das meiste sehe ich gerade so zum ersten Mal. Und natürlich machen wir...
Dann hast du es aber schon angeguckt, Alex.
Dann habe ich es einmal angeguckt, klar. Aber hat man ein Bild wirklich angeguckt, wenn man es so schnell durchgescrollt hat, ist ja gleich die nächste Frage. Ja, wir machen Bilder nicht, um sie... oder wir machen Bilder auch, um sie dann vielleicht nicht anzugucken. Aber Bilder als... Objekte kann man nicht mehr ganz so einfach sagen in digitalen Zeiten. Ja. Bilder als Daten, Bilder als Bilder haben trotzdem quasi diesen eingebauten Mechanismus, dass sie darstellend sind, dass sie immer zumindest zeigen wollen, auch wenn sie nicht gesehen werden. Und das ist dann aber schon ganz spannend. Also wenn man jetzt so eine Frage ableitet, ja, warum machen wir denn dann trotzdem Bilder? Und das hat ja vielleicht dann was mit Weltaneignung zu tun oder so, oder mit der Frage von Bewältigung oder so, oder dem mehr oder weniger dem erinnern wollen, selbst wenn das Bild dann gar nicht mehr wichtig ist, um sich zu erinnern. Aber offenbar erliegen wir ja so diesem Reflex, das Smartphone immer zur Hand zu haben und irgendwie damit der Welt zu begegnen. Also vielleicht ist es auch eine gewisse Sicherheit, die uns so Apparate geben, weil wir uns so irgendwie einer direkten Konfrontation entziehen können. Das sind jetzt alles nur so Ideen,
also,
ne? Aber ja, ich finde,
genau
die
sprechen
Idee
wir,
ganz
ne?
spannend.
Ja, also ja, da würde ich dir jetzt zustimmen, das würde ich auch sehen. Ich glaube, es gibt noch die Kehrseite der Medaille, nämlich der soziale Druck, beziehungsweise das Sozialverhalten, dass man kommt irgendwo hin und hat diese Idee davon, es machen alle Fotos von etwas, ich mache auch ein Foto von etwas. Ohne Grundmotivation, sondern einfach nur, also keine intrinsische Motivation, so, sondern das kommt von außen. Das ist so dem Telefon schon eingeschrieben. Wir reden jetzt ja zu 99% gerade über Bilder, die wir wahrscheinlich mit dem Smartphone machen.
Auf jeden Fall, ja.
Weil ich glaube, in dem Moment, wo man eine Kamera in der Hand hat, ist die Entscheidung, damit ein Foto zu machen, viel normaler, weil sie einfach dem Apparat eingeschrieben ist und da nichts anderes mit geht. Und bei einem Smartphone, das ist ja nur ein Teil davon. Das heißt, da würde ich zum Teil sehen, ich meine, wir sprechen natürlich jetzt hier in so einer Blase, wo jeder sich halbwegs bewusst ist, ne? Wir sitzen gerade in einer Hochschule, da sind sich die meisten bewusst über das, was sie tun, oder sollten sich über das, was sie tun, bewusst sein. Wenn wir das aber mal verbreitern auf die gesamte Gesellschaft, dann wirkt es auf mich immer mehr so, als wenn einfach nur noch das benutzt, es wird benutzt, weil es da ist. ohne einer Motivation zu folgen. Und der soziale Druck, das auch zu benutzen und dann vor allem auch zu zeigen, ne, wo jetzt beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, ne? Da sind wir dann wieder bei dem Punkt, dass es dann doch schon dafür gemacht ist, dass man es auch zeigen kann, also dass das Bild gesehen wird, auch nicht nur von einem selber, sondern auch von anderen. Da stellt sich mir die Frage, wo kommt da Spieltheorie irgendwie wieder rein? Also was genau ist da der Punkt, wo du sagen würdest, als jemand, der sich mit Spieltheorie, du bist ja kein Spielwissenschaftler, du hast dich mit Spieltheorie auseinandergesetzt, wo greift die da wieder, dass du sagen würdest, ja, das ist ein ähnlicher Effekt, du hast das gerade eben angesprochen bei den Spielen, die dazu gemacht sind, dass quasi der Betrachter schon dabei sein muss, ne, wenn ich das so verstanden habe. Greift das da wirklich?
Ich weiß nicht, also ein Beispiel, was ich noch gebracht hatte, war Pokémon Go.
Geil,
was
okay.
2016 ja so ein Riesending war. Ich habe das nur mal so zu Testzwecken angeworfen, weil ich mich auch dabei so ein bisschen blöd gefühlt habe. Aber das war ja nicht einfach nur ein Spiel zu der Zeit, sondern das hatte ja irgendwie sichtbare Folgen so im Stadtbereich. Ja. Da gab es ja dann immer so Kleingruppen, die sind so durchgezogen. Und ich glaube, da ließen sich so diese ganzen Mechanismen des sozialen Drucks zum Beispiel sehr, sehr genau sehen, weil diese Gruppe dann immer sehr, sehr genau abgetrennt war. Also die hatten eigene Verhaltensweisen, eigene Bewegungsweisen, eigene Punkte, die sie aufgesucht haben. Also das war irgendwie ganz spannend, dass es da ich habe das als fotografisches Spiel wahrgenommen, weil die Leute haben durch ihre fotografische Smartphone-Kamera hindurchgeschaut auf die Welt. Und dadurch, dass es aber dieses Spielelement gab, haben sie die Welt nicht mehr einfach nur als die Welt wahrgenommen, sondern als eine andere. Es gibt so einen Transformationsmoment.
Das war ja Augmented Reality, ne? Also das waren ja dann Teile.
Genau.
Also du konntest quasi, ich weiß nicht, wer es nicht kennt, man hat dann da, ich habe es nie gespielt, aber ich weiß, wie es funktioniert.
Genau.
Man läuft rum und kann quasi wie so ein Sammeln und Suchen von Pokémons, die in der Stadt verteilt sind. Wer bestimmt eigentlich, wo die auftauchen?
Keine Ahnung.
Okay, ein Algorithmus wahrscheinlich, im Zweifelsfall. Ja. Ein nicht näher benannter. Und dann konnte man mit der Kamera hingehen, man hat diese App aufgehabt, die hat auf die Kamera zugegriffen und dann sah man durch sein Handy die Welt und in dieser Welt tauchte dann plötzlich ein Pokémon auf an irgendeiner Stelle und den konnte man, glaube ich, fangen oder sowas. Mhm. Musste man die fangen?
Genau, ich glaube, man musste die fangen.
Das ist ein schräges Spiel, oder?
Ja, es ist super schräg. Also und quasi das ganze Narrativ des Spiels hat mich auch ehrlich gesagt wenig interessiert. Aber der Punkt, dass man das Spiel spielt mit einer Kamera, also dass die Kamera ein wichtiges Element ist. Und es hat ja auch Pokémon-Spiele zuvor schon gegeben, die anders funktioniert haben, die in einen digitalen Raum reingeworfen haben, wo man auch schon diese Tierchen fangen konnte. Aber in dem Moment, wo die Kamera ins Spiel kam, gab es da eine ganz andere Dynamik, weil die Leute auch wiederum mit der Welt in eine Begegnung kamen, die aber anders war.
Mit der realen Welt.
Also genau, mit der realen Welt, aber das war eine ganz andere Form der Begegnung und Bewegung, als das normalerweise mit der Kamera vonstatten ging. Und ohne, dass ich dir jetzt so die perfekte Antwort geben kann, wie dann Spieltheorie mit der Realität in Einklang kommt, denke ich, sieht man vielleicht bei dem Beispiel, dass das dann doch nicht so weit auseinander liegt. Und ich denke, so als Pseudo-Spielwissenschaftler oder zumindest Interessierter.
So hast du dich jetzt gerade nur selber
genannt. Genau. Ne? Kann man schon vielleicht auch sagen, dass wir viel spielen. Also ob ich jetzt so in einer Pause zum Beispiel irgendwie mit einem Stift herumspiele, ist, glaube ich, genauso Spiel wie eben das Schachspiel, was hochreglementiert ist, wo es irgendwie ein ganzes Set an Regeln gibt. Also wenn wir darauf achten, wann wir vielleicht spielen, dann ist es das Sudoku, was manche morgens machen, oder das Kreuzworträtsel, genauso wie Pokémon Go. Vielleicht gibt es noch Leute, die das immer noch spielen.
Gibt es.
Gibt es ganz bestimmt. Wie auch irgendwie ganz klassische Computerspiele oder so. Mhm. Also ich glaube, wenn man das, wenn man sich dafür sensibilisiert, dass nicht alles, nicht nur das, was wir Spiel nennen, auch Spiel ist, sondern eigentlich viel mehr, auch die Spielerei, das Herumspielen, das sind ja eigentlich so abwertende Begriffe, die trotzdem dann mit unserem Alltag auch was zu tun haben. Also wir daddeln, wir spielen herum. Und
ja, so. ich würde es gar nicht, also vielleicht hätte ich das irgendwann auch mal als abwertend empfunden. Mittlerweile empfinde ich das besonders im Kontext einer Hochschule oder im Kontext eines kreativen Arbeitens, wie auch immer man das nennt, das Herumspielen ja fast schon als Voraussetzung, um überhaupt irgendwas zu schaffen.
Absolut.
Also, ne, da vielleicht ist Spieltheorie da gar nicht so weit weg. Man, bei mir gibt's jetzt gerade in dem, was ich mir gerade so überlege, einen kleinen Knick. Und zwar ist es einmal, für mich haben Spiele immer irgendein Ziel. Also entweder das Gewinnen dadurch, dass ein Regelwerk sagt, an dem und dem Punkt gibt es einen Gewinner, oder es geht nur um die Dopaminausschüttung zum Beispiel, während du spielst. Also dieses, du musst nicht unbedingt gewinnen, aber du hast so ein, es gibt Stress, es gibt Glück, also diese ganzen Gefühle, die man beim Spielen empfinden kann, das spielt ja auch eine große Rolle, spielt eine große Rolle, haha. und da kommen bei mir so zwei Sachen wieder zusammen, weil ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was man so auf Fotografie übertragen kann. Ne? Wenn wir bei dem waren, was ich gerade eben mal eben so aus der Hüfte geschossen gesagt habe, dass Fotografien vielleicht einfach nur noch gemacht werden, um gemacht zu werden und nicht um betrachtet zu werden, kommt da vielleicht auch wieder dieser Moment des Spiels mit rein, nämlich dass auch das in kleinen Formen eine Dopaminausschüttung ist oder Stress verursacht oder Glück verursacht. Also einfach, dass man das Fotografieren auch als Emotion wieder zurückgespiegelt bekommt.
Absolut. Also jetzt, als du angefangen hast zu reden, sprachst du auch von so einem Ziel oder so einem Zweck. Es gibt da Wissenschaftler oder Theoretiker, die da total widersprechen würden. Also Hans-Georg Gadamer zum Beispiel hätte gesagt, der ganze Zweck ist die Bewegung des Spiels selbst. Das Ziel
ist aber sehr theoretisch.
Naja, aber das Ziel, meinetwegen Schach zum Beispiel, ich komme immer wieder auf Schach zurück, weil das quasi so der Prototyp ist, wo wir uns irgendwie auch über Grenzen hinweg verständigen können, was ein Spiel ist. Schach zum Beispiel, da interessiert natürlich Leute auch international, wer hat da gewonnen und so weiter. Aber was die als Zuschauerinnen eigentlich sehen wollen, ist, wie ist das Spiel verlaufen.
Ist das wirklich so?
Ja, natürlich. Also ich glaube, Schachzeitungen zum Beispiel, die drucken dann auch den Spielverlauf ab. Ne? Das ist ja total kryptisch. Da wird dann gesagt, H1 auf so und so. Und den Spielverlauf nachzuvollziehen, ist eigentlich das viel Spannendere, als hat jemand gewonnen. Das ist beim Fußball vielleicht auch nicht anders. Ich weiß nicht, ich bin kein Fußballfan, vielleicht bist du es. Aber du willst nicht einfach nur wissen, als
wer
Fan,
hat. Ja,
wer hat gewonnen, sondern right, du willst right. sehen, wie haben die sich bewegt, wie haben die den Ball da hin und her geschubbt und welche Spannung ist eigentlich in der Bewegung entstanden. Das Ziel und das Erreichen des Zieles ist eigentlich immer das Moment, wo sich ein Spiel beendet. Das heißt, das ist ein extrem wichtiger Moment, weil es quasi die Bewegung stoppt und der ganzen Bewegung einen Sinn gibt. Aber es ist nicht der allein wichtige Moment. Du sprachst dann aber darüber, dass wir natürlich aus anderen Gründen eigentlich... Jetzt kommt wieder jemand rein. So ist es an der Uni, dass immer mal jemand reinkommt.
Super.
Du sprachst am Ende aber eigentlich darüber, dass man aus anderen Gründen nicht nur für einen Zweck oder ein Ziel fotografiert, sondern meinetwegen für die Dopaminausschüttung. Mhm. Und ich glaube, da sind wir eigentlich viel, viel näher an dieser Bewegung dran. Also eigentlich die Bewegung selbst, das Machen selbst, das Fotografieren selbst ist im Grunde eine Bewegung, ist eine Tätigkeit, ist eine Handlung, die in sich selber dann irgendeinen Wert trägt. Der lässt sich vielleicht nicht einfach in Worte packen. Aber das ist spannend, weil dann vielleicht das Bild letzten Endes gar keine Rolle mehr spielt. Und ich glaube, man kann das immer in zwei Arten und Weisen auslesen. So wie Kulturkritik abläuft, wird oftmals eben das Verschwinden von alten Kulturelementen bejammert und so. Mhm. Man kann dann eben sagen, ja, die Leute gucken sich die Bilder gar nicht mehr an. Aber man kann das eben auch anders auslesen, dass sich die Funktion dessen, was Fotografie ist, eher zum Fotografieren verschiebt und weg von der Fotografie im Sinne von Bild. Und das ist dann spannend einfach.
Okay.
Und man muss das ja jetzt nicht verallgemeinern. Man muss nicht sagen, Fotografie wird jetzt nur noch spielerisch, wird nur noch experimentell. Aber wenn ich zum Beispiel hier an der Hochschule schauen würde, welche Funktion das Spiel auch einnimmt, dann würde ich zum Beispiel sagen, dass ja eigentlich keine fotografische Praxis ohne Spiel auskommen kann. Also ich brauche ja Spiel, so ein gediegenerer Begriff wäre Experiment. Mhm. Ich brauche ja aber Spiel, um erstmal herauszufinden, welche Bewegungen es sind, welche Handlungen es sind fotografisch, die mich eigentlich interessieren. Das heißt, wir können oftmals sagen, so, ich habe herumexperimentiert und bin dann zu dem und dem Ergebnis gekommen.
Können auch sagen, ich habe rumgespielt.
Genau, man könnte auch sagen, ich habe herumgespielt. Und ich glaube, eigentlich wäre das Herumspielen als Begriff ehrlicher, weil Experimente ja in einer Art und Weise sehr stark geregelt sind schon wieder. Also
sollten.
Oftmals,
wenn man es wissenschaftlich auslegt, müsste genau. Man das auch noch falsifizieren am Ende und all solche Sachen.
Genau, und das Spiel ist in einer Art und Weise viel, viel freier. Mhm. Und ich denke, fotografische wie auch generell künstlerische Praxis kommt überhaupt gar nicht ohne Spiel aus. Mhm. Und deswegen, ich komme immer wieder zu Gadamer zurück. Gadamer hat seine Kunsttheorie mit Spieltheorie genau deswegen verschaltet, weil er eben wahrscheinlich ähnlich gedacht hat oder ich denke ähnlich wie Gadamer, um das jetzt richtig rum aufzuziehen.
Ja, okay. Finde ich interessanten Punkt. Was ich gerade überlegt habe, als wir auch über Ziele gesprochen haben, ne? Also dass nicht jedes Spiel, da ist das Ziel ist quasi inbegriffen, also es gibt meistens ein Ziel oder ein Ende. Ist das jetzt, wenn ich es in der Fotografie, nennen wir es mal, im professionellen Bereich, also ne, im Kunstbetrieb oder im kommerziellen Betrieb, dann ist ja das Ziel nicht der Weg dorthin. Das gibt es. Es gibt Künstlerinnen und Künstler, die den Weg auch als ihr Ziel sehen. Aber es gibt auch diesen Moment, du hast irgendeine Arbeit gemacht. Ich probiere das jetzt gerade mal wieder so ein bisschen niedrigschwellig zu machen. Du hast eine Arbeit produziert, egal ob an der Hochschule oder als freier Künstler oder was auch immer. Und dann bist du an dem Punkt, okay, die Arbeit hast du für dich erstmal fertig, aber dann gibt es verschiedenste Ziele, die du damit noch erreichen kannst. Mhm. Also es gibt mehrere Ziele. Es gibt nicht wie beim Spiel, nennen wir Schach, okay, Schachmatt, Thema beendet, ja. Sondern du stehst quasi, um diese Metapher Schach zu nehmen, du stehst quasi so, dass du auf Schach setzen könntest. Aber du hast auch noch 5 andere Wege, die du nutzen könntest, um Schachmatt zu setzen. Nämlich, okay, ich könnte da jetzt klassisch ein Buch draus machen. Ich könnte da eine Ausstellung draus machen. Ich könnte da eine Webseite mitbauen. Also ganz viele verschiedene Wege, wo das Spiel fast schon von vorne anfängt, weil du dann das, was du produziert hast, neu aufstellen musst eigentlich. Mhm. Das ist gerade so ein Gedanke, den ich hatte. Und würdest du das auch so sehen?
Ich glaube, da habe ich so ein bisschen so ein schwieriges Gefühl damit, wenn man dann quasi auch Entscheidungen, die unter ökonomischen Bedingungen getroffen werden. Also du sprachst ja jetzt auch über ein professionelles Feld und ich beobachte natürlich auch hier, wie junge Fotografinnen und Fotografen aus der Hochschule rausgehen und dann auf einem Markt, sei es jetzt ein Kunstmarkt oder ein angewandterer, irgendwie Fuß fassen müssen. Und das dann alles als großes Spiel zu betrachten, da habe ich so ein bisschen Probleme. Ich sehe natürlich, wie deine Frage jetzt gestellt war.
Ich habe einfach einen Monolog gehalten.
Nee, ich finde auch spannend, drüber nachzudenken. Aber da treten, glaube ich, Spiel und Ökonomie oder ja, Notwendigkeit oder so in ein anderes Verhältnis. Also beide Elemente sind wahrscheinlich immer da. Aber hier zum Beispiel an einer Kunsthochschule hat man natürlich den Luxus, spielen zu können oder sogar den Luxus, dass von einem gefordert wird, dass ich spielen muss, um mich weiterzuentwickeln. Wohingegen die Märkte da draußen, wir sitzen jetzt hier drin, ne, und da draußen andere Anforderungen stellen. Und natürlich wollen die Märkte auch, dass tolle Spielergebnisse rauskommen. Aber das muss natürlich alles schneller gehen. Und eigentlich sollst du ja auch schon wissen, was du da machst und sollst irgendwie wiedererkennbar sein.
Aber meinst du nicht, dass sich dann vielleicht einfach nur die Regeln ändern? Also das Regelwerk enger gefasst ist, um da in dieser Spielblase jetzt zu bleiben?
Glaube ich nicht. Also um in der Spielblase zu bleiben, würde ich sagen, dass manche Akteure im Spiel, manche Spielerinnen und Spieler mit anderen Startvoraussetzungen kommen.
Ah, okay.
Dass sie quasi, man kann sich ja jetzt auf Monopoly beziehen oder so und sagen wir, zwei Spieler bekommen irgendwie $200, diese Papierdollar da, und andere bekommen irgendwie 8.000. Und dann sieht man sofort, das Spiel kann ja irgendwie nicht gut ausgehen. Mhm. Und ich glaube nicht wirklich daran, dass alle mit den gleichen Startvoraussetzungen Spiele beginnen. Und jetzt tue ich so natürlich, als wären das immer nur ökonomische Startvoraussetzungen, aber es kommt ja vielleicht auch darauf an, was einen selber interessiert und ob die Leute da draußen interessiert, was einen selber interessiert.
Mhm.
Und vielleicht macht man die intelligentesten Arbeiten und die tollsten Arbeiten für sich, die einen unbestreitbaren Wert haben mögen, die aber dann vielleicht aus gewissen zeitgeistigen Gründen niemand sonst interessieren. Deswegen gibt es da vielleicht so die Frage nach Startvoraussetzung, Startkapital. Und da würde ich dann eher davon absehen, alles in so eine Spielmetapher zu bringen, weil man das dann vielleicht auch verwässert, dass dann andere Mechanismen am Werke sind. Deswegen, ich würde auch sagen, die Möglichkeit zu spielen hier an so einer Kunsthochschule ist ein Luxus und man ist sich hier dann, glaube ich, auch sehr bewusst oder an anderen Akademien, Kunsthochschulen sehr bewusst, dass das, was man tut, nicht immer repräsentativ ist für das Tun in der Welt generell.
Ja, okay. Aber also wäre nicht das Optimum, also für mich wäre das Optimum eigentlich, dass man das Spielen beibehält. Dass man es einfach weiterhin als Spiel sieht, weil das den Druck rausnehmen kann, nach bestimmten Marktregeln zu funktionieren. Das ist natürlich alles graue Theorie. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das leider selten funktioniert. So, ich glaube, wenn man sich anguckt, dass ich sage jetzt mal vorsichtig in Anführungszeichen sieht kann, ich mache Anführungszeichen berühmte Künstlerinnen und Künstler es wahrscheinlich geschafft haben, sich diesen Spieltrieb und dieses Spielen auch meinetwegen im kommerziellen Bereich beizubehalten. Ja. So, das schaffen nicht alle,
genau.
So, weil man irgendwann einknickt unter dem Druck des Marktes, weil man Geld verdienen muss, egal auf welche Art und Weise. Wie sieht es denn, um das jetzt mal ein bisschen zu drehen, in dem Bereich, in dem du ja tätig bist, du bist ja quasi nicht auf der künstlerisch-praktischen Seite tätig, sondern in der beschreibend vermittelnden theoretischen Seite. Gibt es das dort auch? Also in welchen Bereichen gibt es das bei dir, dass du quasi spielerisch arbeitest?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, viele Menschen haben ja schon auch so eine Idee, wie Wissenschaft zum Beispiel aussieht, wie Texte klingen müssen, damit sie als theoretische Texte durchgehen. Und ich selber habe das so ein bisschen für mich erprobt, wie man halt auch Texte in einer anderen Art schreiben kann, die dann vielleicht auch einen gewissen Wert haben. Das kann ich selber schlecht beurteilen, das müssen dann vielleicht andere beurteilen, ob das dann funktioniert, die vielleicht eine gewisse andere Offenheit haben und die trotzdem von sich fordern, irgendwo Wissenschaft, Theorie zu vermitteln.
Ja.
Aber um ganz ehrlich zu sein, ich kann und möchte gar nicht, dass das quasi so ein einziges Standbein ist, sondern das wird für mich spannend, wenn man im Grunde so ein bisschen auch springen kann. Also wenn ich von mir fordere, im Grunde so eine härtere, trocknere Wissenschaft irgendwie leisten zu können und wenn ich mir dann aber auch manchmal gönne, davon so ein Stück weit abzuweichen, ist vielleicht die Dualität von so Disziplin und Undiszipliniertheit, dann wird's spannend. Weil ich glaube, niemand will immer die festen Regeln von irgendeiner Disziplin erfüllen müssen.
Mhm.
Und irgendwo wollen wir immer ein Stück weit undiszipliniert sein und dann eben auch auf eine andere Art und Weise schreiben können. Also wenn Wissenschaft, ein Wissenschaftsbetrieb vielleicht mir abverlangt, eigentlich nüchtern und sachlich und beschreibend zu agieren, dann will ich ja auch manchmal ein bisschen narrativer werden und dann will ich auch manchmal mit Paradoxien oder sowas umgehen, die ich dann selber auch nicht lösen kann.
Mhm.
Also insofern gehe ich da damit so um, aber ich weiß nicht, jetzt mein Schrifttum ist jetzt nicht so riesengroß, dass ich jetzt so darauf verweisen kann, hier ist diese Riesensparte, wo ich super experimentell unterwegs bin. Aber ich denke schon, das ist eine sehr, sehr valide Frage, wie man damit selber umgeht in der eigenen Praxis. Und das kommt wieder zurück zu der Frage, die du vorher gestellt hast oder zu der Anregung. Natürlich wollen wir irgendwie alle spielen und es wäre toll, wenn wir alle irgendwie spielerisch durch die Welt gehen können. So, also Willem Flusser zum Beispiel, über den ich auch geschrieben habe, der hat sich in den 80ern so ein bisschen gefragt, wie wird die digitale Welt von morgen aussehen? Er hat den Begriff des Digitalen nicht verwendet, aber er hat sich vorgestellt, dass wir in einer Gesellschaft heute leben, in der alle mit allen spielen, in denen weil wir eben alle irgendwie vernetzt sind, zumindest potenziell über unsere Smartphones, haben wir so die Möglichkeit, dass wir miteinander neue Bilder zum Beispiel synthetisieren.
Das ist total witzig, weil ich eben, also ich glaube, es war Flusser, und das wird wahrscheinlich auch aus dem Teil kommen, den du gerade beschreibst, dass er ja beschrieben hat, keine Ahnung, wann es war, 80er, 70er, 60er, who knows?
Wahrscheinlich eher 80er.
Dass wir irgendwann alle vor Computern sitzen und uns Bilder hin und her schicken. War er das? Das ist bei mir so hängen geblieben, weil ich dachte, wow, wie kann man so weit in die Zukunft gucken? Weil das ist ja quasi, das ist ja fast auf den Punkt beschrieben. Auch wenn man von Flusser sonst, gibt ja Leute, die mögen ihn nicht.
Genau, ja.
Aufgrund seines Apparats, den er ja beschreibt, also aufgrund dieser Idee, dass ne, der Apparat uns alles so vorgibt. Aber die Idee fand ich wahnsinnig weit gedacht. Meinst du das?
Genau, also das ist ganz maßgeblich dieses Buch Ins Universum der technischen Bilder. Mhm. Ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, das ist 1985 rausgekommen. Und da beschreibt er eben die telematische Gesellschaft, nennt er die, also eine über Entfernungen hinweg vernetzte Gesellschaft. Ja. Das ist das, was ihn interessiert. Und er guckt einerseits auf technische Entwicklungen zu seiner Zeit gerade. Und dann sieht er schon so erste Computer-Terminals zum Beispiel. Und dann sieht er auch schon erste so Netzwerke entstehen, noch vor dem Web, wie wir das jetzt kennen. Also er musste jetzt gar nicht so prophetisch sein, wie er eigentlich immer tut. Aber
hat er prophetisch getan?
Ja, er hat sich schon immer so ein bisschen als Prophet aufgespielt, und das gehört so ein bisschen zu dieser Persona, und das macht ihn aber auch spannend und das macht ihn auch so polarisierend. Mhm. Ne? Aber was ganz spannend ist, ist eben, dass er nicht einfach nur gedacht hat, dass wir uns Bilder hin und her schicken, sondern er ist eher davon ausgegangen, dass wir mit diesen Bildern spielen. Also Interaktion ist bei ihm spielerisch gedacht, und der Begriff des Dialogs, wir können jetzt so WhatsApp, ne, machen WhatsApp-Dialog, und wir schicken uns Bilder hin und her. Das ist das, was er eigentlich gesehen hat. So, du schickst mir ein Bild, ich zeichne dir da einen Schnurrbart dran und dann schicke ich dir das zurück und so weiter. Und wir spielen mit Bildern, wir spielen mit Worten. Und das ist auch wieder, wo ich ihn extrem schätze, dass er Kulturkritik betrieben hat, auf eine Art und Weise, die eigentlich eher positiv ist als nur so rückblickend kritisch. Also wenn wir heute auf bestimmte Kulturkritiken hören, dann verfällt die Sprache und wir werden immer plumper in unserem Umgang damit. Aber eigentlich könnte man das auch positivieren und sagen, wir sind einfach viel, viel spielerischer geworden in der Art und Weise, wie wir mit Worten, mit Bildern interagieren. Und so ein Stück weit trifft dann auch das, was Flusser da prophezeit hat.
Naja, also das, ne, so genauso wie du das gerade sagst, auch bezüglich Sprache oder so, habe ich das Gefühl, ne, du hast es ja gerade beschrieben, es wird immer so rumgemäkelt, die Sprache verfällt, und ja, eventuell die Schriftsprache, das lasse ich, würde ich gerade noch durchgehen, aber das Sprechen, habe ich das Gefühl, diese Regeln werden immer aufgeweichter, es lässt immer mehr zu, und das geht auch alles, und wir können uns ja trotzdem verständigen. Das heißt, solange ich was sage und du weißt, was ich damit meine, oder du kannst verstehen, was ich meine, sind wir schon auf einem guten Weg. Und deshalb sehe ich das auch alles nicht, würde ich das auch alles nicht so schwarz sehen. Ich habe noch zwei Punkte, wo ich mit dir drüber sprechen muss.
Können uns ruhig noch ein bisschen Zeit nehmen.
Und zwar ist das einmal, du hattest das eben schon angesprochen, eigentlich war gerade eben schon ein richtig guter Punkt, um da einzusteigen. Leider sind wir dann weitergegangen, als du nämlich über Monopoly gesprochen hast und über das Geld. dass du, wenn ich das richtig verstanden habe, etwas geschrieben hast oder arbeitest an etwas zum Thema Banknoten und Fotografie. Liege ich damit richtig? Habe ich das richtig gelesen?
Ja, das hast du richtig gelesen. Also ich habe einen Text schon veröffentlichen können in dem Journal History of Photography. Das wird in Großbritannien rausgegeben und ist...
Das ist nicht lange her, ne? Das war...
Nee, das ist dieses Jahr tatsächlich erst rausgekommen, die Nummer des Heftes sagt im Grunde, es ist 2021 rausgekommen.
Okay.
Da gab es so eine leichte Verzögerung. Aber es ist Anfang diesen Jahres rausgekommen, endlich dieser Text. Der war lang in der Mache und der beschäftigt sich mit Bankschein und Fotografie auch.
Das ist ja jetzt nicht beendet. Du kannst schon weiter erzählen, wie du darum, wie bist du denn dazu gekommen? Also wie kommt man auf die Idee, Banknoten? Aber da lassen wir gleich, erzähl das mal.
Ja, wie kommt man auf die Idee, Banknoten? Also ich habe ein großes historisches Interesse. Also viel so dessen, was mich theoretisch und historisch interessiert, bewegt sich im 19. Jahrhundert. Mhm. Und dann ist es eben so, dass viel da natürlich schon an so großen Figuren abgearbeitet ist. Also jetzt der Gare Talbot und so weiter. Da habe ich keine Lust darauf, nochmal eine Geschichte zu erzählen, die andere Leute halt schon tausendmal und tausendmal besser erzählt haben. Was mich dann mehr interessiert, sind dann so abseitigere Sachen und letztlich aber auch so Momente, wo wiederum Fotografie gebraucht wird, also wo sie im sozialen Gebrauch irgendwie eine Rolle spielt und wo sie mit anderen Medien eine Verbindung eingeht. Und das 19. Jahrhundert ist da extrem spannend, weil viele Techniken zur gleichen Zeit miteinander im Grunde sich entwickeln. Also so Beispiele sind ja Telegrafie, Eisenbahn, das Postwesen und Fotografie. Und wo dann aber weniger drauf geguckt wurde, sind zum Beispiel Banknoten, die in der modernen Form dann auch zu dieser Zeit mit entstehen. Oder aber Briefmarken. Also ich habe schon auch noch Lust, irgendwann mal was zu Briefmarken zu machen, weil die letztlich mit der Fotografie das Licht der Welt irgendwie sehen.
Wobei Briefmarken, glaube ich, gibt's schon.
Da gibt's schon
einiges. Da gibt's schon einiges, ne?
Es gibt
interessanterweise, auch schon, dass es dann dazu Banknoten nicht so viel gab.
Genau, auch da gibt es schon etwas, aber genau. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass wir halt Banknoten anschauen und da Fotografien drauf sind. Also wir wissen, Banknoten haben ganz andere grafische Voraussetzungen und sind mit verschiedenen grafischen Methoden im Grunde hergestellt und die verändern sich natürlich auch extrem. Aber ich bin, ich kann dir gar nicht genau sagen, wie ich da hingekommen bin, aber ich bin dann darauf gekommen, dass die Bilder von Abraham Lincoln ja auf den Dollarnoten irgendwann gelandet sind. Und irgendwann in so einer kleinen Anfangsrecherche habe ich da mal geguckt, wann hat denn das eigentlich angefangen, dass man Fotografien auf Banknoten im Grunde übersetzt hat in grafische Dinger, weil letztlich gucken wir sie ja dann doch wieder an, als wären sie im Grunde fotografische Bilder. Und das ist auch der ganze Zweck von dieser Übersetzung, dass es aussieht wie eine Fotografie, damit sie glaubwürdig sind auf eine Art und Weise. Und dann habe ich gesehen, dass Abraham Lincoln noch zu Lebzeiten im Grunde auf Dollarnoten gedruckt wurde. Und dann habe ich mich erinnert, ja, aber eigentlich gibt es doch dieses Gesetz, wahrscheinlich nicht nur in den USA, sondern
keine lebenden Personen,
genau. Und es gibt ja auch das Synonym in Amerika für Dollarnoten, dass es Dead Presidents sind.
Ah, okay. Na,
weil nur tote Präsidenten sind da eben drauf.
Außer Abe Lincoln,
genau. Der war da zu Lebzeiten drauf. Und
hat er das selber initiiert, weißt du das?
Er hat das nicht, also zumindest nicht offen. Aber
das wäre aber schon ein starker Move, muss ich sagen.
Das wäre schon ein ziemlich starker Move. Ja, ich kann da jetzt eine Stunde drüber reden, wenn du willst. Ich weiß nicht, wo dein genaueres Interesse
Mein Interesse ist, wie man aus einer fotografischen Position, also aus einem fotografischen Background dazu kommt, sich mit Banknoten auseinanderzusetzen. Das hast du ja gerade schon so angeführt. Meine grundsätzliche Frage zielt eigentlich eher darauf ab, welchen Zweck verfolgt man damit, wenn man von einem Zweck sprechen kann, überhaupt Bilder auf Banknoten zu drucken? Mhm. Also Fotografien, ne? Wir sprechen ja dann schon davon, dass es mindestens eine fotografische Grundlage gab für diese Bilder, auch wenn sie am Ende ein anderes Druckverfahren haben, so und nur noch aussehen wie Fotografien, aber da rutschen wir jetzt dann auch schnell in eine Diskussion ab, wann das überhaupt noch eine Fotografie ist. Das müssen wir gar nicht, aber wir wissen, es gab eine fotografische Grundlage dafür. Was glaubst du da? Was hast du rausgefunden? Woher das kam?
Ja, ich möchte jetzt nicht so den ganzen Aufsatz wiederholen, weil das wird so beim Zuhören, glaube ich, langweilig. Aber um das so ein bisschen kurz zu machen, diese Dollarnoten mit Abraham Lincoln drauf kommen zu einer bestimmten Zeit, und zwar zu der Bürgerkriegszeit. Es war so, dass die USA bis zu ihrem eigenen Bürgerkrieg keine nationale Währung hatten. Es gab überall im Grunde jedes County oder jeder Staat hat eigene Währungen drucken können, aber es gab jetzt nicht sowas wie den Euro oder den US-Dollar, der quasi für einen größeren Bereich Gültigkeit hatte. Und jetzt kam eben dieser Bürgerkrieg und man musste diesen Krieg finanzieren. Und letztlich aus dieser Notwendigkeit heraus wurde der US-Dollar als nationale Währung erfunden. So, und wie ist es, wenn man, wir haben das ja mit dem Euro damals mitkriegen können, wenn eine neue Währung in die Welt kommt, wird erstmal viel gezweifelt. Ist denn diese Währung überhaupt etwas wert? Mhm. Ne? Und Banknoten sind ganz stark verbunden mit dem Wertversprechen.
Mhm.
Also wir glauben alle daran, dass das Girogeld tatsächlich einen Wert hat, obwohl wir ja wissen, es sind nur papierne Scheine.
Also ja, früher, muss man dazu sagen, war das Geld auch noch an den Dollar, an den Goldpreis geknüpft. Das ist auch nicht mehr.
Genau. Ne? Und das wurde dann unter unter Nixon, ich glaube 1973 oder so, letztlich aufgehoben.
Ich dachte sogar noch später. Aber okay.
Und das ist aber ganz spannend, dass du das anführst, weil auch in dieser Bürgerkriegszeit wurde das dann aufgehoben. Also die Banknoten waren dann nicht mehr gedeckt mit Münzgeld, mit hartem Metall. Das heißt, das war eigentlich eine sehr, sehr fragwürdige Währung, die da in die Welt kam. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gibt man der Glaubwürdigkeit? Und ich weiß nicht, wie gut du jetzt so die Figur, die Geschichte von Abraham Lincoln kennst, aber der hat ja zum Beispiel den Beinamen Honest Abe, so, also der Glaubwürdige oder der Ehrliche. So, und man hat sich das zunutze gemacht. Man hat dieses Konterfei, ganz spannend, das Konterfei für Banknoten, was sehr, sehr anderes bedeutet als im Fotografischen. Man hat dieses Konterfei als Face, als Vorderseite der Dollarnoten genutzt, um, so argumentiere ich zumindest, um den Geldschein eine gewisse Glaubwürdigkeit zu geben.
Ja, macht Sinn, okay, klar.
Und was mich dann aber interessiert hat, was ist dann eigentlich das, was man damit anfängt? Nämlich so eine Art Feedback-Zirkel. In dem Moment, wo ich Geld ausgebe, was sagt, ich bin jetzt 100 Dollar wert, dann strahlt das ja auch wieder zurück auf Abraham Lincoln. Und mich hat von vornherein interessiert, warum ist Abraham Lincoln so eine ikonische Figur für US-Amerikaner, sodass der eben jetzt auch noch auf Dollarnoten drauf ist, wo andere im Grunde nie dieses Recht hatten. Und es ist, glaube ich, unbestreitbar, dass Abraham Lincoln als historische Figur und als Präsident im Grunde so eine merkwürdige Strahlkraft hat. Und das war das, was mich interessiert hat. Es gibt eine große Reihe von Fotografien, 100 irgendwas in die 30, kannst du nicht ganz genau sagen. Teilweise noch über seinen Tod hinaus, dass man seinen Sarg fotografiert hat und so weiter. Der war im Grunde ein großes fotografisches Attraktionsmoment. Und Fotografie hat mit seinem Werdegang sehr, sehr viel zu tun gehabt. Und dann wandert er auch noch auf diese Dollarnoten. Und meine Idee ist im Grunde, dass er im Grunde den Dollarnoten Glauben geschenkt hat oder so Verlässlichkeit geschenkt hat, dass der Wert der Dollarnoten aber auch wieder auf ihn zurückgestrahlt hat und dass es da so einen Feedback-Prozess gab. Und das wurde dann eben im Laufe der 1860er Jahre auch erkannt, dass man sowas eigentlich vielleicht nicht machen sollte, dass man solche unregulierten Feedback-Prozesse nicht anstoßen sollte. Und dann hat man das unterbunden, aber lustigerweise nicht, weil da Abraham Lincoln drauf war, sondern weil eine der Anstalten, die in der Produktion der Dollarnoten mitgewirkt hat, deren Vorsitzender, deren Präsident hat dann auch auf die hat die Idee gehabt, dass er sich ja auch auf so eine Note draufsetzen lassen könnte.
Ach Quatsch.
Hat er auch gemacht. Und danach gab es so eine Petition, die dann gesagt hat, nee, das können wir nicht mehr machen. Und seitdem, also ich glaube seit 1869 gibt es quasi dieses Gebot, dass nur noch tote Präsidenten da drauf dürfen.
Okay, interessant. Aber muss man mal überlegen, ja, dass quasi die Fotografie mit ihrer Glaubwürdigkeit dazu geführt hat, dass Menschen auf Dollarnoten sind. Also um das jetzt mal ganz vereinfacht zusammenzupressen, ne, war er ja, so wie du das gerade erzählt hast, da drauf, weil er eine gewisse Glaubwürdigkeit mitbrachte und weil der Dollar eine Glaubwürdigkeit benötigte, wurde Abe Lincolns Konterfei da drauf gedruckt. Und das heißt, die Glaubwürdigkeit der Fotografie hat am Ende, ich fasse das jetzt einfach so ganz pauschal zusammen, dazu geführt, dass wir heute Menschen auf Dollarnoten sehen.
Also, das wäre ein Schluss, den man daraus ziehen könnte. Ich weiß nicht, das wäre jetzt so eine These, die dann vielleicht andere auch überprüfen müssten. Aber ich habe das so ein bisschen vorgeschlagen, dass es zumindest diese Verbindung gibt. Und tatsächlich lässt sich das noch so ein bisschen medientheoretisch ausfalten, dass die Graveure im Grunde sich menschliche Porträts genommen haben, weil die im Grunde die schwersten Sujets waren. Also es ist wahrscheinlich einfacher, irgendwie eine griechische Statue oder sowas aus der Entfernung so ganz klein irgendwo einzugravieren. Ein Gesicht relativ naturalistisch wiederzugeben, ist natürlich extrem schwer. Also ich meine, ich kann nicht zeichnen, aber selbst wenn ich zeichnen könnte, wären wahrscheinlich Hände und Gesichter trotzdem immer noch das Schwerste. diese Erschwernis hat eine ganz wichtige Funktion, denn so lassen sich die Bilder nicht einfach fälschen. Mhm. Ja, also jeden Fehler sehe ich dann sofort und es braucht unheimlich talentierte Leute, um menschliches Gesicht zu gravieren. Und dann haben sich natürlich fotografische Vorlagen angeboten, nach denen man arbeiten kann. Und der das wiederum lässt sich überprüfen. Der Anspruch der Graveure war dann eben, die fotografische Erscheinung wiederzugeben. Mhm. Also im Grunde einen fotografischen Eindruck zu erzeugen.
Okay. Und deine Doktorarbeit, da geht es um Währung und Fotografie. Passt das damit rein oder war das Stein des Anstoßes?
Ja, da bewege ich mich in der gleichen Zeit. Und in der Dissertation geht es letztlich mehr um Carte de Visite. Und die Art und Weise, wie diese Carte de Visite miteinander getauscht werden, als wären sie Währung, also als wären sie Geld. Ne? Und ich glaube deswegen, ich habe da eher so breite Interessen, aber man sieht da vielleicht, dass das eigentlich ganz gut zusammenkommt. Wir tauschen Bilder, wie wir vielleicht auch Geldscheine miteinander tauschen. Also unsere soziale Interaktion ist medial vermittelt, könnte man sagen. Und da spielt Fotografie eben schon auch spätestens ab den 1860ern eine große Rolle. Und diese Carte de Visite wurden eben schon von Oliver Wendell Holmes in den 60ern beschrieben als Greenbacks, als Social Greenbacks. Greenbacks war die Bezeichnung für die US-Dollarnoten. Mhm. Das heißt, die Dollarnoten kommen in die Welt und werden dann als Metapher für Fotografie verwendet.
Okay.
Von Oliver Wendell Holmes. Das heißt, ich erfinde das ja nicht alles. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie wildes Theoretisieren, nicht nur Spiel in der Theorie, sondern ich stütze mich da im Grunde auf Leute, die mir schon vor 150 Jahren gesagt haben, dass Fotografie und Banknoten irgendwas gemein haben müssen. Und mein Anspruch war letztlich, von dieser Metapher irgendwie mehr rauszuholen, als sie nur als so eine Metapher zu nutzen, sondern mich zu fragen, wo kommt das eigentlich her?
Okay.
Genau, die Dissertation, da gucke ich mir aber gar nicht so sehr die Bilder selbst an. Das wurde schon viel gemacht. Also die fotografischen Ästhetiken im Visuellen interessieren mich nicht so sehr wie die Handbücher. Um spätestens 1840, also ein Jahr nach 39, kommen Handbücher raus, wo es dann auch ums Porträtieren geht. Und lange Zeit ist das Porträtieren aber nur so ein Nebenthema in den Handbüchern, obwohl Porträts einen ganz großen Teil der fotografischen Produktion ausmachen. Mhm. Und um 1860 formiert sich da ein eigener Diskurs um Porträtästhetiken, wo dann auf einmal sehr, sehr bewusst darüber gesprochen wird, wie Menschen auszusehen haben, also wie Bürgerinnen und Bürger im Grunde dargestellt werden müssen, was gezeigt werden darf und soll und was eben man vertuschen muss. Und das sind dann so Beispiele, so wenn jemand ein verkürztes Bein hat, dann muss das retuschiert werden. Und
Normen, es wird genormt und geregelt.
Diese Normierung ist das, was mich interessiert. Und dass die passiert, das wissen wir irgendwie alle. Das haben wir vielleicht instinktiv schon irgendwie verstanden. Aber mich interessiert, wo kommt es her und mit welchem Anspruch formulieren diese Fotografinnen und also vor allem Fotografen, mit welchem Anspruch formulieren die das? Es gibt Hermann Wilhelm Vogel, Berliner Fotograf, der schreibt in einem Handbuch Bilder, bei denen das Modell den Anweisungen des Fotografen nicht komplett gehorcht, soll man gar nicht machen. Sie liegen außerhalb der Grenzen der fotografischen Kunst. Ne? Und das ist das ist ein bisschen witzig, aber es ist natürlich auch sehr, sehr drastisch, weil der formuliert im Grunde, dass der Fotograf weiß, wie das Modell auszusehen hat. Und die Mitsprache ist da relativ stark unterbunden. Und diese Machtverhältnisse in einem Studio, die versuche ich irgendwie so ein bisschen herauszuarbeiten.
Okay. Zum Abschluss.
Ja.
CO, Talent Award, gewonnen. Wie geht das jetzt weiter? Für die Menschen, die es nicht kennen?
Für die Menschen, die das nicht kennen, das ist ein sehr, sehr spannendes Doppelprogramm im Grunde. Es wird immer prämiert eine Künstlerin, ein Künstler und dann eine Theoretikerin oder ein Theoretiker. In dem Fall wurde prämiert als künstlerische Position Carolina Beuters, eine polnische Fotografin, recht jung, die eine brutal, also von mir aus gesehen, brutal spannende Arbeit macht, die eben auch sehr spielerisch agiert. So, da kommt das wieder ins Bild. Die auf jeden Fall so vermittelt zwischen Spiel und Ernst. Und das ist ja immer ein Verhältnis. Wir haben jetzt nicht so über Ernst gesprochen, aber Spiel und Ernst stehen immer in einem Verhältnis. Und bei ihr ist das manchmal auf eine sehr, sehr spannende Art und Weise unentschieden. Und sie spielt im Grunde mit dem polnischen Schulsystem auch so ein bisschen. Das wird man dann ab Januar auch im CO in Berlin sehen können. Genau, und die zweite Prämierung ist dann immer für einen Theoretiker. Das habe jetzt diesmal glücklicherweise ich bekommen. Ich freue mich auch sehr.
Herzlichen Glückwunsch.
Und das ist total spannend, weil ich mir auch vorstelle, das kann ja total missglücken auch, dass da zwei Leute irgendwie zusammenkommen, die dann vielleicht gar nicht miteinander können. Aber in dem Fall freue ich mich total, über ihre Arbeit auch schreiben zu dürfen.
Also ist deine Aufgabe, wenn man das Aufgabe nennen kann, über ihre Arbeit zu schreiben, das heißt Katalogtext oder allgemein ihre Arbeit zu verschriftlichen?
Nicht einfach zu verschriftlichen, das ist schon so ein bisschen der Gedanke, dass man zu der Arbeit schreibt, aber ich glaube, der Anspruch, den ich mir da selber rausziehe und den sich auch vorher andere Autorinnen daraus gezogen haben, ist eher, dass ich die Arbeit auch zum Anlass nehme, um dann über vielleicht auch größere Themen zu sprechen.
Ja,
so,
okay.
Und da so ein bisschen zu vermitteln. Also es geht nicht einfach um den Katalogtext, sondern immer ausgesprochen um ein Essay.
Ah, okay.
Und dieser Essay-Charakter ist da ganz wichtig, weil er natürlich andere Freiheiten gibt und anderes zulässt.
Das heißt, die Spieltheorie kommt auch wieder?
Die Spieltheorie kommt wieder und genau.
Vielleicht ist ja auch alles richtig gelaufen. Weil ich glaube nicht, dass das, wieso, was soll da schiefgehen?
Ja, also für mich ist da bislang alles richtig gelaufen und ich freue mich absolut jetzt in den nächsten zwei Wochen zum Beispiel da richtig ins Schreiben auch reinzugehen. Und neben dem Essay gibt es immer noch ein Interview mit der Künstlerin, was dann auch abgedruckt wird.
Ja, cool.
Das ist im Grunde so der Aufgabenbereich. Also wenn ich hier Werbung machen kann.
Du hast alle Zeit der Welt für Werbung.
CO Talent Award ist eine wie ich finde, großartige Sache. Und wer die Ausstellung die letzten Jahre gesehen hat, sieht auch immer, dass da wirklich was passiert. Also es sind immer junge Positionen, die da gefördert werden. Und ja, ich freue mich ganz sehr, da Teil davon sein zu dürfen.
Ja, also CO Berlin war in diesem Podcast schon des Öfteren Thema, weil es gibt, glaube ich, zumindest in Deutschland keinen anderen Award, der auf der Theorieseite Menschen prämiert und ihnen quasi die Möglichkeit gibt, praktisch zu arbeiten. Also jetzt außerhalb einer Markttätigkeit für ein Magazin oder Ähnliches, einfach mal ein klassische Fototheorie auszuzeichnen und in ein Projekt mit einzubinden.
Ja. Das ist sehr selten irgendwie und deswegen habe ich mich da auch so gefreut, weil das ist schon was Besonderes und das wird auch wahrgenommen. Also vielleicht nochmal so einen Satz zur Wissenschaft, da gibt es auch manchmal so ein bisschen, bei mir zumindest so die Nichtbefriedigung. Man schreibt dann so einen Text, wie zum Beispiel über Abraham Lincoln und jetzt ist total schön, dass wir halt da zusammen drüber sprechen können, aber oftmals wird er dann publiziert, man freut sich, juhu, er ist raus, endlich jetzt nach so zwei Jahren oder so. Und dann hat man immer erstmal so eine lange Dürre abzusitzen. Und natürlich ist das einfach ein total narzisstisches Ding, ne? Also es wäre irgendwie Quatsch, dass man irgendwas veröffentlicht und dann schreien alle, hurra, jetzt kann ich das endlich lesen und dann gebe ich dem Autor irgendwie Rückmeldung. Ich gebe ja auch nicht allen Autoren, die ich lese, Rückmeldung.
Selten.
So funktioniert das ja nicht. Aber natürlich beim Texteschreiben ist es oftmals so, man gibt die dann so in die Welt und man sieht seine eigene Audience gar nicht.
Nee.
Und
so ein schwarzes Loch.
So ein schwarzes Loch. Und das ist manchmal schwierig. Und da freue ich mich jetzt schon eben drauf, weil ich weiß, dass CO dann irgendwie eine andere Wahrnehmung auch erfährt, dass ich da vielleicht irgendwie in Gespräche auch reinkomme und dass ich halt auch über das, was ich geschrieben habe, vielleicht sprechen darf mit Leuten noch. Weil das ist ja letztlich, wofür macht man Wissenschaft? Da geht es eigentlich immer ums Sprechen dann.
Ja, also vielleicht ist es auch. Ich glaube, alles, was wir hier tun, tun wir ja auch immer für uns selber. Das gilt ja für mich auch. Es wäre bescheuert zu sagen, dass ich das hier, was wir hier gerade machen, nicht auch für mich tue. Wäre wahrscheinlich sogar die Grundmotivation eine total egoistische und narzisstische. Das würde ich niemals verneinen. Das wäre auch albern und so ein bisschen Heuchelei. Also das trifft aber, ich glaube, sogar noch mehr dann auf Künstlerinnen und Künstler zu, ne? Also du machst das ja nicht, gibst es raus und der Rest ist dir egal, sondern du brauchst ja ein Feedback. Irgendwas muss ja zurückkommen. Und da ist sowas natürlich gut, wenn du plötzlich so ganz praktisch angewandt irgendwo einen Text hast und dann hast du, du gehst zu der Ausstellungseröffnung, vielleicht kriegst du auch Rückmeldungen tatsächlich mal dazu und nicht, da ist ein Text in einem Heft. Hast du schon mal jemals Rückmeldung bekommen zu irgendeinem Text?
Ja, klar. Aber normalerweise kriege ich die eben sehr verzögert.
Mhm.
Ja, dann ist so, man wird dann irgendwie so 3 Jahre später irgendwie angesprochen auf irgendwie so einen Paragraphen und dann sagen Leute auch so, ja, das hat mich irgendwie auf total neue Ideen gebracht und so weiter. Und ich freue mich dann immer total. Aber man kann eben mit der Rückmeldung man darf nie darauf vertrauen, dass sie kommt. Und sie kommt dann halt in aller Regel verzögert. Und das ist auch ganz wichtig, eben um das eigene Ego so ein bisschen in Schach zu halten, weil ich glaube, wenn wir ständig Dinge machen würden und dann alle Juhu, Hurra schreien würden, dann würde man da auch so ein ganz wichtiges Regulativ damit verlieren.
Ich glaube, das wäre grausam. Also alle, die das jetzt hören, bitte, wenn ihr irgendwas nicht gut findet, bitte schreibt lieber das.
Genau.
Lieber in die Rückmeldung, was schlecht ist und was man besser machen kann, als immer nur zu schreiben, alles super.
Alles Knorke.
Alles, das hilft nicht. Da geht man so weiter, dann ändert sich nichts. Und es geht ja darum, dass sich was ändert. So, möchtest du noch was loswerden?
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke dir, ja. Vielen herzlichen Dank. Das war Matthias König.
Hat Spaß gemacht.
Ja, super. Tschüss.
Dieser Beitrag wurde gefördert durch Neustart Kultur, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Kulturstiftung der Länder und das Förderprogramm für digitale Contentproduktionen, Kultureinrichtungen, Kulturgemeinschaften.